Dieses Tops ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Wenn Sie sich bitte etwas beeilen mögen beim Wechsel, damit wir auch gleich fortfahren können. Fast alle Redner sitzen schon. Einige stehen sogar, einer steht sogar schon bereit, genau. Wenn jetzt wieder hier Ruhe ist, einer hat sich verlaufen. Nee. So, prima. Dann eröffne ich die Aussprache und das Wort erhält Philipp Hartewig für die FDP-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beschäftigen uns jetzt mit einem Antrag der Union zur Verlängerung einer sensiblen Eingriffsmaßnahme zur Aufklärung von Wohnungseinbruchsdiebstählen. 2019 wurden zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls die Befugnisse der Ermittlungsbehörden im Bereich der Telekommunikationsüberwachung, genau § 100a Absatz 2 Nummer 1j der Strafprozessordnung, temporär erweitert. Der Wohnungseinbruchsdiebstahl ist ein Delikt, welches das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung erheblich beeinträchtigt. Neben dem materiellen Schaden leiden die Opfer nicht selten unter teilweise langfristigen psychischen Folgen. Dabei sind die Ermittlungsansätze oft sehr begrenzt. Althergebrachte Ermittlungsmethoden sind aufgrund der Professionalität der Täter in der Regel nicht erfolgsversprechend. Dies ist ein unbefriedigendes Ergebnis für die Bürger, insbesondere die Betroffenen, aber auch für den Rechtsstaat. Jedoch bei der Telekommunikationsüberwachung, kurz TKÜ, handelt es sich um einen tiefen und umfassenden Eingriff in Artikel 10 Grundgesetz in Gestalt des Fernmeldegeheimnisses. Das Grundrecht adressiert dabei die freie Entfaltung der Persönlichkeit durch Schaffung, Schutz und Bewahrung eines privaten, vor der Öffentlichkeit verbogenen Austauschs von Kommunikation. Artikel 10 dient somit dem Schutz der Würde jedes Einzelnen. An die Verhältnismäßigkeit einer in den Schutzbereich eingreifenden Regelung sind vor diesem Hintergrund hohe Anforderungen zu stellen. Entscheidend ist somit hier die Frage, ob die eingangs beschriebenen Interessen der TKÜ den tiefgreifenden Eingriff in Artikel 10 vorliegend rechtfertigen können, zumal bei der TKÜ immer auch das Umfeld des Maßnahmenadressaten betroffen sind. Zur Beurteilung dieser Frage müssen wir aber auch die nun vorliegende Evaluation des Justizministeriums beachten. Diese Evaluation muss jedoch eingeordnet werden. In der Praxis wird die TKÜ in nur sehr wenigen Fällen überhaupt hier angewandt und genutzt. Bis auf ein Jahr des Evaluationszeitraums hatten wir zudem in der Corona-Zeit allgemein deutlich weniger Wohnungseinbruchsdiebstähle. Und dennoch werten wir diese Evaluation umfassend aus. Wir tun dies aber mit größtmöglicher Sensibilität für den vorbezeichneten Eingriff in die Grundrechte. Dass diese Sensibilität bei der Union scheinbar nicht da ist, zeigt beispielsweise, dass Ihr Antrag schon eingereicht wurde, bevor die Evaluation überhaupt vorlag. Auch das zeigt schon, dass Ihnen das nicht wirklich interessiert. Und da Sie jetzt als Reaktion auch auf Ihre Zwischenrufe, kann man das natürlich auch am Text Ihres Antrags festmachen. Auf Seite 5 schreiben Sie beispielsweise, wo es um das Thema Befristung und Evaluation geht, und ich zitiere, eine erneute Befristung würde dem auf Dauer angelegten Zweck zuwiderlaufen. Eine Evaluierung erscheint im Hinblick auf die geringen Folgekosten der Regelung nicht erforderlich. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen bei einem Grundrechtseingriff. Eine Evaluierung erscheint im Hinblick auf die geringen Folgekosten der Regelung als nicht erforderlich. Uns geht es bei der Evaluation von Grundrechtseingriffen um die Auswertung der tatsächlichen Eingriffstiefe, um die Wirksamkeit der Maßnahme, um die Effektivität und somit um die Haltbarkeit der Begründung dieses Eingriffs. Sie können das gern anders handhaben. Für uns hingegen sind Grundrechte keine plumpe Verhandlungsmasse im Rahmen einer einfachen Kosten-Nutzen-Abwägung. Nichtsdestotrotz ist es unser aller gemeinsames Ziel, Wohnungseinbruchsdiebstahl effektiv zu bekämpfen. Wir erkennen die Notwendigkeit und die Ermittlungsbehörden auch in Bezug auf den Wohnungseinbruchsdiebstahl möglichst breit aufzustellen und somit die bestmöglichen Werkzeuge an die Hand zu geben, um erfolgreich die Täter zu ermitteln. Ob die TKÜ als Werkzeug, welches zwar im Einzelfall durchaus erfolgsversprechend sein kann, jedoch im Rahmen des Wohnungseinbruchsdiebstahls, und ich zitiere aus der Anhörung, nur eine ausgesprochen untergeordnete Rolle spielt, tatsächlich so unentbehrlich ist, wie es auch in Ihrem Antrag dargestellt wird, ist zumindest diskussionswürdig. Aufgrund der Schwere der Tat des Wohnungseinbruchsdiebstahls einerseits und der Eingriffsintensität der TKÜ andererseits halten wir eine befristete Verlängerung der Regelung zum Erhalt einer hinreichenden Datenbasis für eine neuerliche Evaluation aber durchaus für sinnvoll. Den vorliegenden Antrag lehnen wir aus den vorher benannten Gründen allerdings ab. Ich freue mich aber dennoch auf die Debatten zu dem Thema in Zukunft. Vielen Dank.
Der nächste Redner ist Dr. Günter Krings für die CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir als Union stehen für Sicherheit, Opferschutz, starke Justiz. Deshalb haben wir in dieser Wahlperiode bereits Anträge eingebracht, etwa zur Speicherung von IP-Adressen, zur Bekämpfung von Antisemitismus und eben auch diesen Entwurf zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls. Und was macht in dieser Zeit die Bundesregierung? Sie legen Gesetze vor, die Schwerkriminellen helfen, die Ermittlungen behindern, gerade im Bereich der organisierten Kriminalität, eine etwas unschöne Arbeitsteilung. Das gilt etwa für die Regelungen des Einsatzes von verdeckten Ermittlern, die Sie gerade vorgelegt haben, für das Cannabisgesetz, von dem Ihnen alle Praktiker sagen, es vergrößert den Schwarzmarkt und macht kriminellen Drogendealern das Leben einfach leichter. Und auch Einbrecher haben von dieser Ampelregierung offenbar nichts zu befürchten. Jeden Tag gibt es in Deutschland 180 Einbrüche. Die materiellen Schäden gehen jährlich in die Milliarden, aber noch viel schlimmer sind die nicht in Geld zu messenden Schäden. Wohnungseinbrüche stellen einen schwerwiegenden Eingriff in den persönlichen Lebensbereich dar. Wissenschaftliche Studien zeigen, Einbruchsopfer leiden dauerhaft unter dem Gefühl der Angst, der Erniedrigung und der Machtlosigkeit, und das alles im eigenen Zuhause, wo man sich doch besonders wohl und sicher fühlen sollte. Meine Damen und Herren, jedes fünfte Opfer zieht nach der Tat sogar aus seiner Wohnung aus. Angesichts steigender Einbruchszahlen ist es unverantwortlich, dass die Bundesregierung dieses Thema weiter ignoriert. Auf Betreiben der CDU-CSU-Fraktion hat die Große Koalition schon in der vorletzten Wahlperiode Wohnungseinbruchsdiebstahl zum Verbrechen hochgestuft und damit eine Mindeststrafe von einem Jahr festgesetzt. Und in der letzten Wahlperiode war es erneut die Union, die bei der Bekämpfung des Wohnungseinbruchs mehr Befugnisse der Ermittlungsbehörden durchgesetzt hat, diesmal im Bereich Telekommunikationsüberwachung. Allerdings war der damalige Koalitionspartner SPD nur bereit zu einer befristeten Befugniserweiterung, und diese Frist endet im Dezember diesen Jahres. Sollte die Ampel also nicht rechtzeitig tätig werden, dann wird es ab Jahresende noch schwieriger, die Täter aufzuspüren. Wir wollen daher nicht mehr und nicht weniger als die erfolgreiche und wichtige, auch grundrechtssensible Regelung zur Telekommunikationsüberwachung zu entfristen. Denn diese Aufklärungsmethode, das haben Sie ja richtig gesagt, ist der einzige Ansatz in vielen Fällen für Ermittlungen überhaupt. Fällt sie weg, dann laufen die Täter weiter frei herum und planen bereits ihren nächsten Wohnungseinbruch. Meine Damen und Herren, Funkzellenabfragen können in diesen Fällen einen ersten Ermittlungsansatz liefern. Das gilt vor allem bei Tatserien in bestimmten Wohngebieten. In einem nächsten Schritt kann gemäß § 100a Absatz 2 StPO der betreffende Anschluss überwacht werden. Selbst der Einzeltäter ist ja auf Kommunikation angewiesen, etwa um seine Beute bei einem Hehler abzusetzen. Seine Nachrichten, seine Telefonate können daher unmittelbar dazu führen, ihn samt seiner Mittäter dann auch dingfest zu machen. Alle Praktiker aus Polizei und Staatsanwaltschaft haben in der Anhörung des Rechtsausschusses, egal von welcher Partei benannt, unseren Gesetzentwurf befürwortet und auf die Wichtigkeit und Dringlichkeit dieser Regelung hingewiesen. Und auch die durch das Justizministerium durchgeführte Evaluation beweist, wie erfolgreich und notwendig die Möglichkeit der Telekommunikationsüberwachung ist. Die Botschaften der Praktiker scheinen es allerdings meist nicht in den Elfenbeinturm des Justizministeriums zu schaffen. Statt einer Entfristung stellt das Justizministerium allen Ernstes maximal eine weitere Befristung des Gesetzes in Aussicht. Und dann soll das Ganze noch einmal evaluiert werden. Und das, obwohl die bisherige Evaluation gezeigt hat, dass die Praxis bei Wohnungseinbrüchen wirklich sehr sparsam verhältnismäßig von der Möglichkeit nur Gebrauch macht. Von den verschiedenen Behörden wurde die Überwachung des Fernmeldeverkehrs nur in sage und schreibe 0,1 bis 3% der untersuchten Ermittlungsverfahren überhaupt genutzt. Meine Damen und Herren, es mag ja sein, dass im Bundesjustizministerium überschüssige Personalkapazität noch vorhanden ist. Bei unseren Polizeibehörden und Staatsanwaltschaften ist sie das aber längst nicht mehr. Verschonen Sie also diejenigen, die uns schützen sollen, von überflüssigem Papierkram, mit dem geprüft werden soll, was doch schon längst bewiesen ist, meine Damen und Herren. Die erste Zielgruppe dieser Bundesregierung sind offenbar nicht die rechtstreuen Bürger, die vom Staat erwarten, vor Straftaten wirksam geschützt zu werden. Sie machen Gesetze, die die Kriminalität erhöhen und deren Bekämpfung erschweren. Und Sie wollen Gesetze, die ihren Erfolg im Kampf gegen Kriminalität bereits eindeutig bewiesen haben, weiter befristen. Wer wirklich, wie Sie das von sich behaupten, evidenzbasiert oder vielleicht wenigstens doch vernunftbasiert Politik machen will, kann doch gar nicht anders, als zu einer Entfristung dieser Befugnis zu kommen. Ich kann Sie daher nur einladen, unserem Gesetzentwurf zuzustimmen.
Nächster Redner ist Sebastian Fiedler für die SPD-Fraktion.
Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich will versuchen, das Thema noch mal sachlich aufzuzäumen und die politischen Spitzen am Ende meiner Rede einzuordnen und zu beantworten, Herr Grings, und will tatsächlich auf Ihre ernsten Hinweise eingehen, die Sie auch richtigerweise in dem Antrag aufgeschrieben haben. 3/4 der Befragten fühlen sich direkt nach der Tat unsicher, hat es Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen schon vor vielen Jahren in einer Studie aufgeschrieben, fühlen sich unsicher in ihrer gewohnten Umgebung. Jeder Zweite empfindet Macht und Hilflosigkeit, hat Angst, berichtet von Schlafstörungen. Stress sind Symptome, Angstsymptome, psychische Reaktionen sind häufig bei Opfern von Wohnungseinbruch zu beklagen. Frauen berichten häufiger von Unsicherheit und Angst. Besonders junge, besonders alte Menschen haben damit zu kämpfen. Nach einem Einbruch dann wächst das Sicherheitsbedürfnis häufig. Über 70% kontrollieren danach ihre Fenster und Türen häufiger. Viele rüsten dann mit der Sicherheitstechnik im Nachgang auf. Alarmanlagen, bessere Riegel, bessere Schlösser. Die Zahl, die ich gefunden habe, das ist schon schlimm genug, fast jedes 10. Opfer zieht danach um aus der gewohnten Umgebung. Weitere 15% würden das gerne. Viele können sich das aber nicht erlauben und können sich das nicht leisten. Und deswegen würde ich bis hierher erst mal festhalten, das ist ein schwerwiegendes Delikt, über das wir hier sprechen. Und es ist gut so, dass in der vorletzten Legislaturperiode genau dieses Delikt als Verbrechenstatbestand eingeordnet worden ist. Und das ist auch richtig so. Die polizeiliche Kriminalstatistik, das will ich auch einordnen und weil das auch gestern immer wieder gesagt worden ist, einordnen, erklären, hat nichts mit Relativieren zu tun. Deswegen habe ich an den Anfang gestellt, was Geschädigte und Opfer da erwarten und erleiden. Tatsächlich kommen wir, die letzten Zahlen die habe ich aus 2002 gefunden, von 130.000 Einwohnern hatten wir diese großen Spitzen, jeweils über 100.000 Einbrüchen pro Jahr, hatten wir natürlich im Jahr 2015, da werden sich viele daran erinnern, öffentliche Debatten drehten sich nur um die Wohnungseinbruchskriminalität. Und wir liegen jetzt, Gott sei Dank, nur noch bei 77.000. Das ist schon schlimm genug. Und um die Debatten von der letzten Tage aufzugreifen, hier ist die polizeiliche Kriminalstatistik ziemlich aussagekräftig, weil die Opfer geworden sind, in der Regel zur Polizei gehen, weil sie auch den monetären Schaden ersetzt haben wollen. Lediglich bei Versuchstaten passiert das eben nicht immer. Da haben wir noch ein Dunkelfeld zu bezeichnen. Das heißt, hier ist die polizeiliche Kriminalstatistik sehr, sehr aussagekräftig. Und ein entscheidender Zusammenhang ist, auf den ich zu sprechen kommen will, der, warum erwähne ich das? Weil es Gründe hatte, warum wir von den 167.000, diese Spitze, im Jahr 2015 heruntergekommen sind auf natürlich Corona-bedingt 54.000, jetzt 77.000. Das hatte mehrere Ursachen, sagen die Forscherinnen und Forscher. Unter anderem, richtig und wichtig war es, dass Gelder aufgelegt worden sind, um in der Prävention aufzurüsten. Riegel vor war eine Kampagne, viele andere mehr. Die Leute haben sich mehr geschützt. Das konnte man auch in der Wirtschaft ablesen. Sozialkontrolle, ganz wichtiger Punkt. Wir haben dazu aufgerufen, und das haben viele getan, wenn man in Urlaub fährt, wenn man abwesend ist, den Nachbarn Bescheid zu sagen, ich bin nicht zu Hause, passt bitte auf. Ganz wichtiger Wirkungsmechanismus, der eine Rolle spielte. Dann sagte uns Europol, die Tätergruppen, die Banden sind abgewandert nach Richtung Skandinavien. Das war ein weiterer Grund. Und jetzt komme ich so ein bisschen zu den Tätergruppen. Bei dem Teil der Bandenkriminalität, über den wir heute sprechen wollen, und der organisierten Kriminalität zuzurechnen muss, gab es herausragende Ermittlungserfolge. Also auch hier nochmal ein großer Dank an die Ermittlungsbehörden, die bis heute hier herausragende Arbeit geleistet haben. Auch ihnen ist es zu verdanken, denn wenn eine Bande dingfest gemacht worden ist, verhaftet worden ist, dann passieren viel weniger Taten in der Folge, weil die Banden für besonders viele Taten Verantwortung getragen haben. So, das ist deswegen in dem Zusammenhang wichtig. Jetzt arbeite ich mich vor. Es gibt eben auch andere Täter. Das haben wir auch im Ausschuss noch mal gehört, in der Anhörung. Es gibt Gelegenheitstäter, es gibt Drogenabhängige, die das in Form von Beschaffungskriminalität machen. Und bei denen, über die wir jetzt heute reden wollen, gibt es sozusagen zwei große Wirkungsmechanismen. Auf der einen Seite muss man sagen, ist das zu 100% Arbeit der Landespolizeibehörden. Und die haben jetzt mit den Rückgängen teilweise ihr Personal wieder abgebaut, das sie einsetzen in diesem Bereich. Wir hatten positive Beispiele, Soko Castle in Hamburg, die sehr viele Erfolge vorzuweisen hatten. Also auch hier geht die Aufforderung an die Länder heraus, die Befugnisse, die wir hier diskutieren, die im Übrigen niemand abschaffen will, die müssen auch von qualifizierten Ermittlerinnen und Ermittlern umgesetzt werden müssen. Das heißt, hier müssen die Landesinnenminister auch weiterhin Personal zur Verfügung stellen. Und Herr Krings, um das noch mal auf den Punkt zu bringen, mir ist gar nicht bekannt, niemand will die Norm abschaffen. Also das ist mir nicht bekannt. Um das noch mal auszuschärfen, das ist in der Debatte jetzt gerade nicht aufgetaucht. Es ist aber dennoch wichtig zu erläutern, warum es wichtig ist, dass sie nicht abgeschafft wird. Erstens haben wir gesagt, es ist ein Verbrechenstatbestand und nichts Nebensächliches. Und man muss erklären, wenn die Polizei in einen Tatort kommt, gibt es eben unterschiedliche Möglichkeiten, wie man zu Tätern vordringen kann. Das können Fingerabdrücke sein, aber da sind die jetzt inzwischen auch einigermaßen schlau und versuchen, sich Handschuhe anzuziehen. DNA findet man nicht so häufig. Und in der Tat, Herr Krings, das haben Sie richtig dargestellt, häufig sind es Funkzellen, Abfragen, die man machen kann, wo man sehen kann, wie die Täter miteinander telefoniert haben. Und deswegen ist die Reihenfolge auch richtig. Zu diesem Zeitpunkt kann die Polizei und die Staatsanwaltschaft noch nicht sagen, ich gehe jetzt zu Gericht und kann schon sagen, es ist eine bandenmäßige Begehung, sondern das erfolgt anschließend, das haben wir auch im Ausschuss gehört, im Rahmen der weiteren Ermittlungen. Und so ist es auch tatsächlich richtigerweise von den Praktikern gesagt worden. Ich will einen anderen Punkt allerdings, wenn Sie sich jetzt wundern, warum ich jetzt sagen werde, dass wir den Antrag trotzdem ablehnen, es ist etwas zu beobachten. Sie fordern, liebe Union, ganz, ganz häufig in der letzten Vergangenheit die Änderung an einzelnen Befugnisnormen anhand eines einzelnen Deliktsbereichs. Es gibt aber ein weiteres Thema, was wir bei der Änderung des 100a im Blick haben, und das ist einer der Gründe jetzt für die Ablehnung, weil wir das gerne gemeinsam machen wollen. Wir wollen, und Sie haben auch große Anträge geschrieben, Sie müssen mit den Leuten aus dem Finanzausschuss bei Ihnen vielleicht sich mal austauschen. Wir haben beim Geldwäschetatbestand den All-Crimes-Ansatz gewählt. Wir haben aber noch immer in der Vorschrift 100a eine besonders schwerwiegende Vortat bei der Geldwäsche drinstehen. Das ist nicht sonderlich klug, das passt nicht zueinander. Wir würden uns wünschen, dass hier, wenn wir Telefonüberwachungen machen und das erlauben wollen wegen Geldwäsche, wir dort auch eine banden- oder gewerbsmäßige Begehung vorsehen. Das halten wir für außerordentlich sinnvoll. Und es ist sehr klug, wenn man diese Dinge miteinander bedenkt. Und wenn man schon an Befugnisnormen geht, dann geht es nicht nur um die Fragen von Evaluierungen. Und es geht, man muss nicht dann insinuieren, die Ampel wollte irgendeine Vorschrift abschaffen. Das ist hier von keinem gesagt worden. Deswegen müssen Sie das auch nicht so tun, als wenn das so wäre. Das wird nicht passieren. Sondern wir versuchen, die Dinge zusammenzudenken, ressortübergreifend. Deswegen sind wir eine Fraktion, die eine eigene Arbeitsgruppe Kriminalpolitik eingerichtet haben, um die Dinge miteinander gemeinsam zu denken. Wir versuchen, eine konsistente Politik vorzuhalten. Und deswegen ist es sehr sinnvoll. Was bleiben wir? Wir bleiben gar nicht stecken, sondern ich sage Ihnen ja, niemand will diese Norm abschaffen. Also versuchen Sie nicht so zu tun, um politisches Kapital daraus zu schlagen, denn der Zeitpunkt des Antrages, der lässt nichts anderes erkennen. Sie wussten genau, dass die Norm nicht auslaufen soll. Das hat niemand gesagt. Sie haben nur den Zeitpunkt aus Ihrer Sicht als Opposition, kann man das machen, geschickt gewählt, um politisches Kapital zu schlagen, Herr Krings. Das müssen Sie sich anhören, so leid mir das tut. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Fiedler. Nächster Redner ist der Kollege Matthias Peterka, AfD-Fraktion.
Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen, my home is my castle. Dieser englische Häkeldeckenspruch trifft den vorliegenden Komplex erstmal sehr gut. Denn wenn dieses Castle einmal durch einen Einbruch geschliffen wird, wir haben es auch schon gehört, stellt dies einen schweren Schlag dar, nicht nur materiell, sondern gerade auch psychologisch. Vor diesem Hintergrund ist dem Schutz des Bürgers vor Wohnungseinbruchsdiebstählen und die Aufklärung davon ein hoher Stellenwert einzuräumen. Also wurde erst einmal dieses Delikt auch in der Aufzählung von 100a Absatz 2 StPO folgerichtig aufgenommen. Und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung, Sie wissen das ja vielleicht, nimmt seit Jahren nachweislich ab, was aber freilich die sogenannten Progressiven unter uns noch nie wirklich interessiert hat. Ist die Möglichkeit einer Telekommunikationsüberwachung rund um einen konkreten Wohnungseinbruchsdiebstahl also nicht erhaltenswert? Es geht hier mal wieder um eine Grundfrage, muss man wissen, nämlich ist mir der Schutz von meinetwegen potenziellen Opfern wichtiger oder halte ich ein zugegeben wichtiges Prinzip hoch, welches eben auch Tatbegehungen denklogisch begünstigen kann. Und dass punktuelle Datenerhebungen allein aus einem einzigen sinnvollen Kalenderjahr hier die Überflüssigkeit von Überwachungsmaßnahmen beweisen würden, das ist allein, das wissen Sie, sehr dünn. Bei Ihrem neuesten Zeitgeistgottesdienst, nämlich, liebe Ampel, dem sogenannten Selbstbestimmungsgesetz, da geben Sie selber zu, dass nur ein Promillebereich der Gesellschaft überhaupt angesteuert wird. Und dennoch, jedes Gegenargument wird da von Ihnen aggressiv weggebissen. Da kann es jetzt wirklich nicht sein, dass Sie bei der Sache 180 Grad umgekehrt argumentieren, FDP hin, FDP her. Und eins muss auch mal gesagt werden. Sie aus dem linksgrünen Spektrum, Sie feiern ja jedes Zeichen, das gesetzt wurde, offen. Und Sie geben auch offen zu, dass es Ihnen natürlich um Aussagen und Symbole, gerade auch bei der Gesetzgebung geht. Aber jetzt hier bei dem Zeichen, das gesetzt werden könnte, das nicht auf Ihrem Vogue-Radar ausfindig zu machen ist, wird gar nicht darüber nachgedacht, hier zu handeln, sondern man wirkt die Diskussion strikt ab. Denn nein, nicht jeder Bürger liest sich 100a StPO durch, um nachts ruhig schlafen zu können. Aber jeden, der selbst oder im Bekanntenkreis mal einen Einbruch erlebt hat, den dürfte es durchaus interessieren, ob alles getan wird, die Täter dann auch zu fassen. Und ja, auf der anderen Seite der Abwägung steht das Fernmeldegeheimnis nach Artikel 10 Grundgesetz sowie das allgemeine Übermaßverbot. Erleichtere ich die Ermittlungen nun oder bewahre ich unbescholtene Telekommunikation vor diesem Datenzugriff? Für den Post-Angela-Merkel-Zustand muss man wissen, in welchem sich unser Rechtsstaat leider befindet, ist die Antwort isoliert gesehen eigentlich klar. Jede Maßnahme, die umherziehende Banden, Beschaffungskriminalität und sonstige Plünderer unseres Wohlstands in die Schranken weist, müsste eigentlich sofort ausgebaut, erhalten und ergriffen werden. Aber nimmt man die Abwägung ernst und stellt sich einen gesunden Staat mal vor, mit einer ausreichend aufgestockten, ausgerüsteten und von allen Bevölkerungsteilen geachteten Polizei und Staatsanwaltschaft, dann könnte man sich den Luxus geringerer Maßnahmen auch durchaus leisten. Das sind natürlich Beschreibungen der Vergangenheit oder eben einer Zukunft mit AfD-Regierung. Daher sehen wir uns jetzt nicht verpflichtet, für die Union Symbolanträge hier durchzuwinken und zu bewerben. Telekommunikationsüberwachung liegt es eben zugrunde, dass viel Beifang erzielt wird, also Unschuldige belauscht oder registriert werden. Für so etwas sind in Deutschland eher andere politische Lager zuständig. Wir halten die Freiheit des Einzelnen hoch, gerade gegenüber dem Staat, gerade wenn wir etwas zu sagen hätten. Daher werden wir uns hier enthalten. Vielmehr gilt es, in Deutschland endlich wieder geordnete Verhältnisse zu schaffen. Dann braucht man diese Maßnahme hier in der Form nicht. Wir sind ja schon eine Weile hier. Es gibt mit uns eine sehr gute Alternative, und ja, wir gehen hier auch nicht mehr weg. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Peterka. Nächster Redner ist der Kollege Helge Limburg, Bündnis 90 Die Grünen.
Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Keine Frage, ein Wohnungseinbruch, juristisch korrekt Wohnungseinbruchsdiebstahl, ist ein schlimmes Verbrechen. Zu einem materiellen Verlust kommt die massive Unsicherheit und die Angst, die ein Wohnungseinbruch bei Betroffenen auslöst. Jemand Fremdes ist in die Privatsphäre, vielleicht ins eigene Schlafzimmer eingedrungen, durchwühlt die Sachen. Das erzeugt natürlich ein ganz, ganz großes Maß an Unsicherheit. Und darum es ist ausdrücklich richtig, dass der Wohnungseinbruch hart bestraft wird und härter bestraft wird als zum Beispiel der einfache Diebstahl. Und natürlich ist es wichtig, Einbrüche aufzuklären, um Opfern zumindest ein Stück Sicherheitsgefühl zurückzugeben. Da besteht hier Konsens. Was aber ist der Kernunterschied in dieser konkreten Debatte, liebe Kolleginnen und Kollegen? Wir reden heute über ein Ermittlungsinstrument, es ist gesagt worden, das in die Strafprozessordnung im Jahr 2019 ergänzend eingeführt wurde und das in bestimmten Fällen Ermittlungen zu Wohnungseinbrüchen, in bestimmten Fällen von Ermittlungen zu Wohnungseinbrüchen auch erlaubt, eben Telefonüberwachung durchzuführen. Es wurde zunächst, und das begrüßen wir ausdrücklich, für 5 Jahre befristet eingeführt, mit dem Ziel, das Instrument dann zunächst zu evaluieren, zu schauen, ob es notwendig, richtig und eben auch angemessen ist. Ausdrücklich ein richtiger Gedanke und nicht wie Sie, Herr Krings, das hier immer wieder fordern, auf Vorrat immer weiter Ermittlungs- und Einbruchsbefugnisse zu schaffen, sondern zielgerichtet Instrumente zu schaffen und sorgfältig zu prüfen. Sie behaupten jetzt einfach, die Maßnahmen hätten sich bewährt und sollten entfristet werden. Sie ignorieren völlig, und Sie sind gerade darauf schon hingewiesen worden, dass wir in den vergangenen Jahren, das wissen Sie ja in Wahrheit, durch die Corona-Pandemie einen absoluten Sondereffekt hatten. Gerade im Bereich der Wohnungseinbrüche sind die Zahlen dadurch überhaupt nicht mehr valide. Während der Corona-Pandemie waren Millionen Menschen in diesem Land zu Hause. Salopp gesagt, für Einbrecher war das keine gute Zeit. Und insofern war es eben auch keine gute Zeit, um seriöse Zahlen über Ermittlungen zu Wohnungseinbrüchen zu erlangen. Deshalb sind wir ausdrücklich dafür, und ich bin dem Kollegen Fieder dankbar, dass er es noch einmal gesagt hat. Ja, wir alle sind ausdrücklich dafür, Kollege Hartwig hat es auch gesagt, die Maßnahme beizubehalten. Deswegen ist Ihr Generalanwurf, wir würden hier Ermittlungsinstrumente abschaffen, auslaufen lassen, völlig daneben, völlig deplatziert. Und das wissen Sie in Wahrheit auch, Herr Krings. Nein, wir wollen es beibehalten, aber wir wollen es befristet beibehalten, damit wir dann in 5 Jahren in der Lage sind, eine valide Evaluation zu machen und dann zu schauen, wie es weitergeht, Herr Kollege. Und das ist sachgerecht. Und es wäre besser, wenn Sie sich mal auf so einen Pfad begehen würden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich so unsauber und unseriös argumentieren würde, wie die Union es in den vergangenen Tagen bezogen auf die polizeiliche Kriminalstatistik getan hat, dann müsste ich Sie jetzt auf folgende Zahlen aus Ihrem eigenen Gesetzentwurf hinweisen. Da schreiben Sie nämlich, dass die Aufklärungsquote im Jahr 2022 auf 16,1% gesunken ist. Also die Union schreibt, während die Telefonüberwachung gilt, die erweiterte, sinkt die Aufklärungsquote in diesem Delikt. Daraus müsste man ja dann den Schluss ziehen, dass dieses Instrument eine Aufklärung sogar behindert und man müsste es unverzüglich abschaffen. Das ist natürlich völliger Unsinn, Herr Kollege Krings. Die Zusammenhänge sind eben andere und auch das hat Ihnen der Fiedler gerade erläutert. Ganz entscheidend waren Präventionsmaßnahmen der Vergangenheit in nahezu allen Bundesländern. Wichtig waren auch gezielte Ermittlungsgruppen. Gerade wo wir es mit internationalen Banden zu tun haben, waren tatsächlich Fahndungsmaßnahmen an Autobahnen und anderen Knotenpunkten sehr, sehr erfolgreich. Also wir sollten schon differenziert hinschauen und nicht so plumpe, einfache Zahlenspiele hier bestreiten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine Damen und Herren, wir müssen uns klar machen, dass Ermittlungsmaßnahmen immer wieder auch völlig Unschuldige treffen, direkt oder indirekt. Zunächst einmal sind Verdächtige keine Verurteilten. Das Wesen des Strafverfahrens ist es ja herauszufinden, ob ein Verdächtiger schuldig ist oder nicht. Wenn sich ein Verdacht nicht erhärtet, dann hat eine Ermittlungsmaßnahme in die Privatsphäre eines Unschuldigen eingegriffen. Und bei der Telefonüberwachung trifft das noch ganz besonders zu. Kollege Hartwig hat darauf hingewiesen. Die betrifft ja, da wird ja zunächst jedes Gespräch abgehört. Nicht nur ein Gespräch zwischen zwei Verdächtigen, sondern jedes Gespräch. Die Person am anderen Ende der Leitung weiß aber im Zweifel nicht mal, dass sie mit einer Straftatverdächtigen telefoniert und dass dieses Gespräch gerade von Dritten mitgehört wird. Gespeichert wird natürlich nur, ja, dass Sie das kennen, den Verfassungsschutz, das ist klar. Und das ist auch zu Recht so. Das wird Ihnen in Münster, Herr Brandner, auch erneut bestätigt werden. Es wird dabei bleiben, das ist meine sichere Prognose, weil ein Rechtsstaat sich so etwas, was Sie hier mal veranstalten, nicht bieten lassen muss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, solche Überwachungsmaßnahmen betreffen regelmäßig auch Unschuldige. Und gerade deswegen, weil Ermittlungsmaßnahmen in die Privatsphäre von unschuldigen, rechtstreuen Bürgern eingreifen, deswegen ist es richtig, sorgfältig abzuwägen. Und nicht so, wie das die Union immer wieder macht, nach einem ewigen Muster in der Innen- und Rechtspolitik, das seit Jahren so durchsichtig wie sachfremd, wie doppelzügig ist. Kein Problem, dem Sie nicht mit dem Strafrecht oder der Strafprozessordnung begegnen wollen. Blockierende für Klimaschutz wollen Sie hart sanktionieren und hier mit Gesetzesverschärfungsordien begegnen. Blockierende für Agrarsubventionen beklatschen und bejubeln Sie. Eine tote Radfahrerin in Berlin wird hier im Plenum thematisiert und mit Anträgen und anderweitig in die Öffentlichkeit gezogen. Die über andere Zahl von zweistelligen toten Radfahrenden in Berlin allein im vergangenen Jahr ist Ihnen keine einzige Silbe wert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei der Vorratsdatenspeicherung, Sie haben es selber gesagt, rennen Sie 10 Jahre lang mit dem Kopf gegen die Wand namens Grundrechte. Ich komme zum Schluss. Ja. Bürgerrechte, Datenschutz, Privatsphäre, all das ist nichts, was man einfach mal so beiseite wischen kann, sondern damit muss man sorgfältig abwägen. Und so macht es die Ampel.
Kollege,
und so
ist es sachgerecht.
Sie sind eingeladen, dabei mitzumachen. Vielen Dank.
Danke sehr. Nächster Redner ist schon auf dem Weg, der Kollege Dr. Volker Ulrich, CDU-CSU-Fraktion.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Wohnungseinbruchsdiebstahl ist in der Tat für die Opfer besonders belastend. Das Gefühl, dort nicht mehr in Sicherheit zu sein, wo man sich eigentlich in Sicherheit wähnt und zu Hause ist, ist ein besonders bedrückendes und belastendes Gefühl. Und aus diesem Gefühl der Verletzlichkeit und Verunsicherung heraus hat der Gesetzgeber gehandelt und die Strafdrohung für das Delikt zu Recht vor 8 Jahren zum Verbrechenstatbestand umqualifiziert, um damit die Opfer zu schützen. Und wer den Opferschutz ernst nimmt, der muss auch die entsprechenden Befugnisnormen schaffen für die Ermittlungsbehörden, um diese Straftat auch verfolgen zu können. Und das war der Hintergrund, dass in der letzten Wahlperiode der schwere Wohnungseinbruchsdiebstahl in den Katalog der Straftaten des 100a StPO aufgenommen wurde. Und ich finde, das war die richtige Entscheidung. Und sie wird im Lichte der jüngsten Zahlen auch noch bestätigt. Die Zahl der Wohnungseinbruchsdiebstähle ist auf 77.000 im Jahr 2023 gestiegen. Und was uns besonders umtreiben muss, ist die Tatsache, dass nur 16% davon aufgeklärt werden konnten. 16% Aufklärung ist keine Zahl, mit der wir uns zufrieden geben dürfen, meine Damen und Herren. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Warum brauchen wir die Befugnis von 100a StGB? Wir brauchen sie deswegen, weil es Deliktsformen, formende Begehung gibt, wo gerade Banden, serienmäßige Begehungen letztlich nur aufgeklärt werden können durch den alleinigen Ermittlungsansatz, in dem eine Telekommunikationsüberwachung angeordnet wird. Und das macht übrigens der Rechtsstaat nicht irgendwie willkürlich, sondern es geht nur auf Antrag der Staatsanwaltschaft und nach richterlichem Beschluss. Und im Rahmen des richterlichen Beschlusses wird, Herr Kollege von der FDP, bereits die Grundrechtsabwägung eingebaut. Nicht jede Straftat wird automatisch mit diesem Entwicklungsinstrument belegt. Aber dort, wo besonders schwere Begehensarten vorliegen, muss der Rechtsstaat doch die Möglichkeit haben, dieses Instrument auch nach wie vor anzuwenden. Und dafür setzen wir uns ein. Und bei allem Respekt, Herr Kollege Limburg, ich verstehe Sie in Ihrer Argumentation bei dem Punkt nicht ganz. Sie sprechen einerseits davon, dass durch die Telekommunikationsüberwachungsmaßnahme auch Unschuldige betroffen sein könnten. Ich habe aber gerade ausgeführt, dass das im Rahmen der Abwägung ja durch das Gericht gerade geprüft wird. Aber wenn Sie die Kritik anführen, dass Unschuldige betroffen sind, dann frage ich mich, warum Sie eigentlich dann zustimmen, diese Maßnahme auf 5 Jahre weiter zu befristen. Da müssen Sie sie konsequenterweise abschaffen. Seien Sie so ehrlich, dass Sie gegen diese Maßnahme sind. Aber wenn Sie für diese Maßnahme sind, dann frage ich mich, warum wir diese Maßnahme überhaupt befristen. Seien wir uns doch als Parlamentarier selbstbewusst genug zu sagen, wenn wir eine Maßnahme nicht mehr wollen, können wir sie ja durch Gesetz jederzeit abschaffen. Aber wichtig ist, dass der Gesetzgeber das klare Signal aussendet, diese Befugnisnorm in der StPO ist wichtig. um eine schwere, die Menschen stark belastende Straftat auch aufzuklären, weil wir nicht nur die Straftaten beklagen müssen, sondern es ist auch Aufgabe des Rechtsstaats, diese Straftaten aufzudecken und die Täter der Bestrafung zuzuführen. Und deswegen treten wir dafür ein, dass diese Befugnisnorm entfristet wird. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Ulrich. Nächster Redner und damit abschließend ist der Kollege Dr. Daniel, nicht, der Kollege Daniel Bayl, die SPD-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Herr Präsident, für den Doktortitel. Aber ich bin nur Lehrer und kein Doktor. Aber vielen Dank, dass Sie mir das trotzdem zutrauen und ich offenbar intellektuell aussehe. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie kennen vielleicht den Film Die fetten Jahre sind vorbei aus dem Jahr 2004 mit Daniel Brühl, Julia Jentsch und Burkhard Klausner. Zwei junge Männer brechen regelmäßig in teure Villen ein. Sie verrücken Möbel, verwüsten die Einrichtung, hinterlassen kurze Botschaften und klauen nichts. Warum tun sie das? Daniel Brühl erklärt es in seiner Rolle als Einbrecher Jan mit den Worten: Wir wollen, dass die sich nirgendwo sicher fühlen. Denn es ist das gruseligste Gefühl, du kommst nach Hause und jemand war da. Und auch wenn es sich nur um einen Film handelt, hat Daniel Brühl recht. Nach einem Einbruch bleibt das Gefühl von Machtlosigkeit und Hilflosigkeit. Der nächtliche Albtraum, dass da ein Einbrecher vor meinem Bett steht, der sichere Ort, die eigenen vier Wände sind plötzlich unsicher. Und da sind wir uns, und das hat doch auch diese Debatte heute gezeigt, in diesem Hause auch völlig einig. Wir dürfen Wohnungseinbrüche nicht hinnehmen, und wir werden das auch nicht tun, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb war es 2019 auch richtig, dass das Mittel der Telekommunikationsüberwachung als Befugnis für die Ermittlungsbehörden eingeführt wurde. Aber zur Einigung gehörte eben auch die Übereinkunft: Wir blicken nach 5 Jahren zurück auf den Erfolg der TKÜ und entscheiden dann erneut. Und damals konnte allerdings noch niemand wissen, dass die Pandemie die Zahlen der Wohnungseinbrüche massiv nach unten drücken würde. Das war gut für die Sicherheit der Wohnungen in Deutschland. Aber natürlich kann der Erfolg oder Misserfolg und vielleicht auch welche anderen Stellschrauben es dann noch dazu braucht, nur schwer bewertet werden, wenn sich die Parameter im Vergleich oder zum Vergleichszeitraum vor der Einführung so massiv verändern wie in einer Pandemie. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, Sie sprechen es in Ihrem Antrag ja auch selbst an. Die Zahl der Wohnungseinbruchsdiebstähle ist seit 2022 wieder gestiegen. Das zeigt auch die neueste polizeiliche Kriminalstatistik aus dieser Woche. Aber die Zahl der aufgeklärten Fälle ist leider trotz TKÜ in einem ähnlichen Rahmen geblieben. 2019 gab es einen Höchststand von 87.000 Einbrüchen, 2021 den Tiefstand von 54.000 Fällen. Die Zahl der aufgeklärten Fälle schwankte in dem Zeitraum aber leider nur zwischen 15.000 und 10.000 Fällen. Niemand will die TKÜ bei Einbrüchen abschaffen. Das ist auch gut so. Und das zeigt vor allen Dingen auch, Ihr Antrag ist vor allen Dingen überflüssig. Zu guter Letzt die positive Nachricht: Die Zahl der erfolglosen Einbruchsversuche steigt von Jahr zu Jahr. Die Hälfte der Täter bricht einen Einbruchsversuch ab, wenn sie nach 5 Minuten nicht in die Wohnung eindringen konnten. Und wo nicht eingebrochen wird, da braucht es auch keine TKÜ und da braucht es dann auch diesen Antrag nicht. Und Kriminalität muss immer von zwei Seiten betrachtet werden. Wie können wir sie verfolgen, aber auch wie können wir sie verhindern? Dazu steht auch in diesem Antrag nichts. Lassen Sie uns an beidem arbeiten.
Kommen Sie zum Schluss,
ich arbeite einmal an meinem Ende. Herzlichen Dank, Herr Präsident.
Vielen Dank, Herr Kollege Bayl. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion der CDU-CSU zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls. Der Rechtsausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19.794 den Gesetzentwurf der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 19.720 abzulehnen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das ist die Unionsfraktion. Wer stimmt dagegen? Die regierungstragende Fraktion auf jeden Fall. Wer enthält sich? Die Linke, damit ist der Gesetz.
Die AfD.
Entschuldigung, die AfD. Also die Linke ist ja gar nicht, die Linke ist gar nicht vertreten, habe ich gehört. Also ich bin heute ein bisschen derangiert, glaube ich. Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung abgelehnt. Damit entfällt nach unserer Geschäftsordnung die weitere Beratung. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 10. Erste Beratung ist von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Reform des Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetzes. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Großer Platzfestival findet nicht statt. Dann eröffne ich die Aussprache und erteile als erstes